dass sich durchaus herausstellen wird, dass der eine oder andere Test doch nicht so gut ist, wie man sich das erhofft hat. Der Test funktioniert relativ einfach, eigentlich wie ein Schwangerschaftstest, ohne neue und einfachere Verfahren. Wenn wir auch irgendwann an die Kapazitätsgrenzen stoßen, welcher dieser Schnelltest ist valide und kann zur Massentestung eingesetzt werden?
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu. Jeden Tag ein anderer Wissenschaftler aus einem anderen Fachbereich zu einem anderen Thema. Heute geht es um die Frage, wie Tests für Infektionskrankheiten schneller und besser werden können. Darüber rede ich mit Professor Jürgen Popp. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für photonische Technologien in Jena. Herr Professor Popp, wenn man Ihr Institut beschreiben würde, würde man sagen, es ist eine Schmiede, eine Werkzeugkammer für innovative medizinische Diagnostik. Was tun Sie denn, damit die Corona-Pandemie in den Griff bekommen werden kann? Ist das für Sie ein Thema?
Ja, Infektionsforschung ist für uns am ITHT seit vielen, vielen Jahren ein Thema. Unser Ansatz hier ist, dass wir eben mit dem optischen, photonischen, molekularen Verfahren im Endeffekt in die Richtung der Erregerdiagnostik beispielsweise gehen. Das heißt, wir wollen Bakterien, Pilze, Viren identifizieren, erforschen. Wir erforschen aber auch beispielsweise Verfahren für die schnelle Aufklärung möglicher Antibiotikaresistenzen. Wir verfolgen aber noch eine zweite Strecke jetzt in der Forschung. Wir schauen uns die weißen Blutzellen an und wollen etwas darüber lernen, welche Infektion liegt vor, liegt eine Infektion vor. Und wenn wir wissen, da liegt eine Infektion vor, natürlich auch der Frage nachgehen, ist der Infektionserreger ein Virus oder ein Bakterium? Und wenn es ein Virus ist, dann auch etwas darüber lernen, ist es ein Coronavirus oder ein Grippevirus? Wie ist die Prognose, die Entwicklung?
Die weißen Blutkörperchen sind die, die sich im Blut dann vermehren, wenn eine Infektion oder eine Krankheit vorliegt. Nicht? Das ist so die körpereigene Feuerwehr, die Abwehrstoffe bildet.
Genau, das ist die körpereigene Feuerwehr, kann man sagen, das Abwehrsystem. Und das sind eben die verschiedenen Leukozyten, die dort aktiv werden und dann beispielsweise sich in Makrophagen umwandeln, die dann als Fresszellen beispielsweise dann die Viren wieder eliminieren wollen.
Genau, also Makrophagen sind Fresszellen, die die Krankheit nach Möglichkeit dann in Schach halten bzw. besiegen. Wann und wie schnell Deutschland wieder normal werden kann, also das werden kann, was es vor der Corona-Pandemie war, hängt ja auch davon ab, wie schnell es zuverlässige und verfügbare und vor allem bezahlbare Massentests gibt. Da geht es darum, wer ist infiziert, wer hat es schon hinter sich und hat also Antikörper im Blut und wer ist gegen diese Krankheit möglicherweise immun. Wo stehen wir denn da?
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage, die ich natürlich nicht wirklich abschließend beantworten kann. Einmal ist es natürlich ein sehr komplexes Thema. Und zum anderen wissen wir die Dunkelziffer an Fällen nicht. Und wir wissen auch nicht, wie viele Patienten hatten denn asymptomatische Verläufe.
Also wer war infiziert, ist aber nicht in Erscheinung getreten, weil er keine Symptome hatte.
Genau. Fakt ist natürlich, je mehr man testet, umso besser kann ich auch dann die Lage bewerten. Was wir brauchen, sind schnelle und zuverlässige Testverfahren, um die Kranken von den Gesunden zu unterscheiden. Und wir brauchen natürlich Schnelltests, um die Menschen zu identifizieren, eben die bereits die Krankheit durchlaufen haben, das heißt also die immun sind. Und was sind die Anforderungen an solche Tests? Zum einen muss man ganz klar sagen, die sind extrem hoch, weil die müssen eigentlich sehr vieles gleichzeitig können, um als Massentest eingesetzt zu werden. Also die müssen auf der einen Seite günstig sein, in der Handhabung sehr einfach. Weil ansonsten kann ich sie nicht vor Ort einsetzen und ich kann sie nicht auch häufig einsetzen, also sprich mit einer hohen Frequenz. Weil es reicht am Ende nicht aus, einen möglichen Infizierten einmal zu testen, sondern der muss ja eigentlich kontinuierlich getestet werden. Diese Tests müssen natürlich dann auch entsprechend sensitiv und spezifisch sein. Das heißt also ganz klar, ich muss gesund von krank beziehungsweise die Immunen auch zuverlässig erkennen. Und dann kommt die größte Herausforderung. Covid ist natürlich eine Pandemie, die weltweit ein Problem für alle Menschen auf dieser Erde darstellt. Das heißt, sie müssen kostengünstig sein, damit wir sie weltweit einsetzen können.
Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir wollen einen Test für 8,5 Milliarden Menschen entwickeln, der schnell bezahlbar, verfügbar und einfach zu handhaben ist. Gibt es das schon?
Solche Tests in dieser Form gibt es eben noch nicht. Und daran arbeiten natürlich viele Forscher, um im Endeffekt, sagen wir mal, zumindest dieser Vision nachgehen zu können und diese umzusetzen. Was aber die große Herausforderung ist, und es ist völlig egal, ob ich jetzt die DNA-basierten oder antikörperbasierten oder die photonischen Nachweisverfahren
anschauen. Also DNA sind die Analyseverfahren, die sich um das Erbgut des Virus kümmern. Die photonischen, das sind die lichtgesteuerten oder optischen Verfahren, mit denen Sie arbeiten. Und Antikörper, das sind die Tests, die nachweisen, hat das Blut bereits Antikörper gegen Covid-19 gebildet? Also ist eine Infektion schon abgeschlossen?
Und wenn man solche Tests entwickelt, dann ist die große Herausforderung nämlich die, dass die an einer großen Kohorte von Patienten verifiziert und validiert werden müssen. Diese Verifizierung und Validierung sind natürlich extrem zeitaufwendig und es ist der Bedarf an sehr gut charakterisierten Proben notwendig, weil sie brauchen ja einen gewissen Goldstandard. Und das ist mitunter auch eine der großen Herausforderungen bei allen Tests, die jetzt auf den Markt kommen, zu zeigen, dass die auch wirklich valide ein vernünftig belastbares Ergebnis liefern.
Und wie zuverlässig sind die, die wir jetzt haben?
Ich gehe mal davon aus, dass sich durchaus herausstellen wird, dass der eine oder andere Test doch nicht so gut ist, wie man sich das erhofft hat. Aber insgesamt stehen wir natürlich vor dem Dilemma, alle rufen nach Tests. Gleichzeitig möchte man aber natürlich einen 100-prozentigen Test haben. Und der Coronavirus ist natürlich noch nicht so lange hier vorhanden, dass man im Endeffekt das Ganze hier auch wirklich in der Kürze der Zeit auf den Weg bekommen kann. Aber ich bin zuversichtlich, dass es jetzt zeitnah eben auch durch die großen Firmen dann entsprechende Labortests geben wird, die uns in die Lage versetzen, auch wirklich die Fragen, die wir gerade beantworten müssen, in Richtung Immunität auch vernünftig beantworten zu können. Herausforderung bleibt aber trotz alledem beispielsweise noch der Test, um zu erkennen, ist ein Patient infiziert oder nicht. Diese Tests können nur in Speziallaboren ablaufen momentan und sind relativ teuer. Das heißt also, die flächendeckend irgendwie in der ganzen Welt einzusetzen, ist und bleibt natürlich eine der großen Herausforderungen.
Sie haben eben das Wort zeitnah in den Mund genommen. Das machen ja im Moment viele, wenn sie nicht genau sagen können, in welchem Zeithorizont es Impfungen gibt, neue Medikamente gegen Corona. Was heißt das denn für Tests oder für diese Antikörpertests? Wann werden wir welche haben, die massenhaft verfügbar sind, die zuverlässig und die schnell sind und preiswert sind?
Dadurch, dass es natürlich jetzt auch die Antikörperlabortests gibt, wird man sehr schnell die guten von den schlechten Antikörpertests im Endeffekt validieren können. Und damit wird man meines Erachtens, sagen wir, in absehbarer Zeit in den nächsten Wochen feststellen, welcher dieser Schnelltests ist valide und kann zur Massentestung eingesetzt werden und welcher Test ist es eben nicht.
Also wir sind noch im Sortierprozess der verschiedenen Antikörperschnelltests. Sie haben ja selber an einem mitgearbeitet, der auch schon im Handel ist. Wie funktioniert der denn?
Ja, der Test funktioniert relativ einfach, eigentlich wie ein Schwangerschaftstest. Das heißt also, man hat eine Kartusche, gibt lediglich einen Blutstropfen drauf und nach 10 Minuten liegt das Testergebnis vor. Man kann nachweisen, ob beispielsweise eine Person bereits immun ist, beziehungsweise ob sie eben nicht immun ist.
Und bei diesem Test kann man auch unterscheiden, ob jemand Antikörper gegen SARS-CoV-19 gebildet hat oder gegen andere Coronaviren, die ja auch im Umlauf sind und mit denen auch Menschen infiziert sind.
Also laut Hersteller geht es schwerpunktmäßig eigentlich um den SARS-CoV-19-Virus, aber es lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht ganz ausschließen, dass ähnliche Viren auch eine entsprechende Antwort bei dem Test liefern. Dazu müsste man im Endeffekt dann auch den Hersteller nochmal genau fragen, der die entsprechenden Daten hat, die wir leider nicht haben.
Genau, da muss man natürlich dann noch dazu sagen, dass Sie einen Teil dieses Tests mitentwickelt haben, aber der Test selber natürlich nicht von Ihnen produziert, verkauft und vertrieben wird. Werden denn solche Verfahren auch bei anderen Krankheiten angewendet?
Ja, solche Verfahren sind natürlich nicht neu. Diese antikörperbasierten Verfahren werden bei der Virenerkennung eingesetzt, beispielsweise bei Ebola oder bei HIV-Infektionen. Oder sie dienen dem direkten Nachweis des Erregers oder Bestandteilen des Erregers, beispielsweise von der Malaria. Und diese Tests werden in der ganzen Welt Milliarden häufig durchgeführt.
Also man kennt die, man kennt auch das Verfahren. Und wenn Sie sagen, es wird Milliarden häufig durchgeführt, dann heißt es auch, dass SARS-CoV-19 irgendwann milliardenhaft nachgewiesen werden kann.
Davon ist auszugehen, wenn die validen und verifizierten Tests am Markt sind, sollte das kein Thema mehr sein.
Es wird ja ganz oft behauptet, dass Deutschland deshalb so gut dasteht im Vergleich zu anderen Ländern bei der Corona-Pandemie, weil es hier relativ viele Labors gibt, in denen eben auch sehr viel getestet werden kann. Stimmt das so?
Ja, labortechnisch würde ich sagen, ist Deutschland sehr gut aufgestellt. Wir haben eine sehr gute technologische Ausstattung, aber wir haben natürlich auch sehr kompetentes Fachpersonal in den Laboren. Und hinzu kommt natürlich, dass wir in Deutschland ein flächendeckendes Gesundheitssystem haben. Das heißt also, die staatlichen Krankenkassen schließen niemanden aus. Und das sind erstmal schon mal gute Voraussetzungen. Ich würde sagen, in anderen Ländern ist die Situation durchaus anders, weil die medizinische Infrastruktur schlechter ausgebaut ist oder sich die Menschen schlichtweg eine Krankenversicherung nicht wirklich leisten können und damit auch nicht der Frage nachgehen können, kann ich denn, wenn ich irgendwie das Risiko einer Infektion habe, kann ich denn überhaupt daheim bleiben? Das heißt aber, wir müssen im Endeffekt testen. Wenn ich nicht teste, bleibt die Infektion unentdeckt. Der Virus breitet sich unkontrolliert aus und exponentielles Wachstum kann beispielsweise dann stattfinden und das führt zu einer Überlastung der Kliniken. Wenn wir nach Deutschland nochmal gucken, sind die Voraussetzungen gut, aber wir dürfen eins natürlich nicht vernachlässigen, ohne neue und einfachere Verfahren werden wir auch irgendwann an die Kapazitätsgrenzen stoßen, wenn tatsächlich beispielsweise flächendeckend getestet werden soll. Und da gibt es noch eine ganz andere Gefahr, dadurch, dass ja jeder testen möchte, können wir auch ganz schnell Probleme bekommen, dass wir beispielsweise die Reagenzien nicht mehr im vollen Umfang bekommen. Und damit kann natürlich auch hier im Endeffekt das Testen hinten runterfallen.
Das heißt, der limitierende Faktor ist in Deutschland jedenfalls nicht das Gesundheitssystem, sondern eben eher die Frage, kriegt man die Rohstoffe, um ein solches Laborverfahren dann durchführen zu können. Kann man denn solche Schnelltests nur für Viren oder für Bakterien machen oder kann man sie zum Beispiel eben auch für Krankenhauskeime insgesamt machen? Also braucht man bessere Diagnoseverfahren über die aktuelle Pandemie hinaus, vor allem wenn man davon ausgeht, dass die nächste ja sozusagen schon unterwegs ist. Also es wird ja weitere Infektionen geben, neue Infektionen, die man noch nicht kennt, die von Tieren auf Menschen überspringen.
Ja, ich meine, eine weitere Bedrohung für die Gesundheit der Menschen weltweit ist natürlich die Ausbreitung multiresistenter Keime.
Das sind die berüchtigten Krankenhauskeime zum Beispiel.
Beispielsweise. Aber es sind halt einfach Erreger, die im Endeffekt Resistenzen gegen die verfügbaren Antibiotika entwickeln. Das sind aber nicht nur Krankenhauskeime, sondern auch viele Keime, werden dadurch resistent, dass eben in der Tierzucht sehr viele Antibiotika verwendet werden, teilweise Reserveantibiotika. Und dementsprechend können dann diese Resistenzen dann auch auf den Menschen übertragen werden. Infektionskrankheiten sind ja heute schon die häufigste Todesursache.
Ist denn denkbar, dass man irgendwann mal so eine Art Generalschlüssel findet, wo man dann eben einen Test hat, der einem über alles Bescheid sagt, weil eine gemeinsame Eigenschaft von zum Beispiel multiresistenten Keimen sofort meldet und sagt, das ist es?
Es kommt immer darauf an, was wir uns anschauen. Wenn wir beispielsweise Bakterien und der Antibiotikaresistenz identifizieren wollen, dann kann man davon ausgehen, dass insbesondere optische Verfahren dort doch ein universelles Werkzeug werden können. Wenn ich natürlich mir Viren anschaue, dann sind die deutlich kleiner. Da muss ich natürlich noch einmal schauen, wie kann ich im Endeffekt erstmal diese Viren beispielsweise aus einer Probe rausisolieren, um sie dann schnell und einfach nachzuweisen. Und im Endeffekt wird es viele verschiedene Verfahren geben. Das können molekulare Tests sein, das können aber auch massenspektroskopische Tests sein oder eben die von uns angesprochenen optischen Tests, die dann in der Lage sind, diese verschiedenen Mikroorganismen nachzuweisen.
Wozu braucht man denn eigentlich überhaupt Speziallabore für den Infektionsnachweis? Sie haben eben gesagt, Sie haben ein Verfahren entwickelt, das so ähnlich wirken kann wie ein Schwangerschaftstest, wo man anwendet, drauf guckt und Bescheid weiß. Wozu brauchen wir diese vielen Labors?
Ja, das lässt sich nicht einfach und leider auch nicht pauschal beantworten. Es gibt nämlich zahlreiche Testverfahren, die ohne klinische Speziallabore auskommen. Das sind beispielsweise diese Antikörpertests, die Schnelltests, von denen wir schon gerade gesprochen haben. Bei vielen anderen Fragestellungen, wie zum Beispiel den Nachweis von Infektionserregern wie Viren oder Bakterien oder auch der Bestimmung der Resistenzen von Bakterien, ist man nach wie vor auf die klinische Mikrobiologie angewiesen. Und dies wird sich in absehbarer Zeit nicht wirklich ändern. Und man braucht neben der Infrastruktur natürlich gut ausgebildetes Personal. Warum ist das so? Weil wenn wir nämlich beispielsweise der Arzt oder die Ärztin eine fundierte therapeutische Entscheidung treffen möchte, dann braucht sie eine verlässliche Diagnostik und ein klares klinisches Bild. Das heißt, sie muss Fragen beantworten, ist der Patient beispielsweise mit einem ansteckenden Virus infiziert? Und wenn das ist, dann muss man der Frage nachgehen, muss ich beispielsweise den Patienten isolieren? Liegt dagegen eine Bakterieninfektion vor, dann muss man die Frage beantworten, gegen welche Antibiotika ist der Keim gegebenenfalls resistent? Oder man muss der Frage nachgehen, ist der Patient durch einen oder mehrere Erreger gleichzeitig infiziert? Oder der Frage nachgehen, haben mehrere Patienten den gleichen Stamm, die gleiche Variante des Erregers, was dann nämlich in Richtung einer Übertragung und wechselseitige Ansteckung schließen lässt. Dafür benötigen wir eben die Labore und die entsprechenden Fachleute.
Es hört sich aber so an, als wäre das jetzt eine gute Nachricht für Länder, die diese Labors haben, die also entwickelte Länder sind, die auch ein ausgearbeitetes und ausgefeiltes Gesundheitssystem hat und die anderen gucken in die Röhre.
Ja, und deswegen ist ja eigentlich die Vision, dass wir in Richtung innovativer Verfahren arbeiten, forschen, diese entwickeln, umsetzen, die ohne komplizierte Probenaufbereitung auskommen, die keine oder nur eine Kurzkultivierung brauchen. Und da kommen eben gerade den optischen Verfahren eine besondere Rolle zu. Und warum gerade Licht? Weil lichtbasierte Verfahren messen zum einen sehr schnell, empfindlich, berührungslos und können dadurch besser dazu beitragen, im Endeffekt den Erreger zu identifizieren, der einen krank macht. Aber auch Licht trägt eben dazu bei, zu verstehen, wenn sich der Körper wehrt, also diese Wirtsantwort wirklich zu verstehen. Und das ist beispielsweise ein Thema, was wir am IPHT mit unserem Partner ganz intensiv vorantreiben. Wir wollen optische Lösungen für eine bessere Diagnostik und Therapie voranbringen.
Und was können Sie da schon? Also wo stehen Sie bei der Erforschung und Entwicklung?
Ja, wir sind einmal dabei, einen Test weiter voranzutreiben, wo wir die Antibiotikaresistenz und den entsprechenden Keimnachweis zu führen. Aktuell untersuchen wir die Wirtsantwort. Also das Thema ist, wenn wir einen Corona-Patienten beispielsweise haben und uns die weißen Blutzellen anschauen, können wir im Endeffekt an den weißen Blutzellen erkennen, ja, der hat eine Infektion mit Corona. Und vielleicht kann man sogar eine Aussage darüber treffen, wie die Prognose der Krankheitsentwicklung ist. Ist es ein milder Verlauf oder wird es ein schwerer Verlauf?
Gibt es denn da schon Ergebnisse? Also kann man denn heute schon sagen, wenn jemand gerade infiziert ist, das ist ein Kandidat, der möglicherweise in 10 Tagen auf der Intensivstation liegt? Bisher sagt man ja immer nur, Vorerkrankungen und Alter sind Indikatoren. Gibt es auch in der Diagnose Indikatoren, die Sie schon sehen?
Also nicht jetzt bei Corona, weil wir da gerade am Anfang stehen. Wir sind dabei, die entsprechenden Messungen durchzuführen. Das wäre zu früh hier im Endeffekt schon zu sagen, das funktioniert oder funktioniert nicht. Was ich aber sagen kann, ist, wir haben schon eine lange und große Studie in Richtung Sepsis gemacht, also im Volksmund Blutvergiftung, wo wir im Endeffekt sagen können, über unsere optischen Verfahren durch Auswertung der weißen Blutzellen liegt eine Infektion vor. Und wir können auch unterscheiden, ist es eine bakterielle Infektion oder ist es eine virale Infektion oder ist es eine Pilzinfektion. Und wir können beispielsweise auch schon in Richtung Prognose etwas treffen. Wie entwickelt sich diese Sepsis? Wie gefährlich wird sie für den Patienten? Und das gibt Hoffnung, dass wir dieses Verfahren, was wir jetzt in Richtung der Sepsis vorangetrieben haben im Rahmen eines europäischen Projektes, dass wir das jetzt übertragen können auf die Corona-Infektion. Aber wie schon gesagt, wir sind noch nicht in der Lage, jetzt hier fundierte Aussagen über den Erfolg oder Misserfolg dieses Ansatzes treffen zu können.
Und machen Sie denn im Moment nur Corona oder machen Sie alles andere, was Sie vorher gemacht haben, auch weiter?
Also bei uns läuft es glücklicherweise so, dass wir an allen Themen bisher noch weiterarbeiten können und auch weiterarbeiten.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Paul.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.